886 Radiothek. Zeitungscheck.
Wir schauen seine Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Themen des Tages wie gewohnt um diese Uhrzeit und schauen damals zu einer Schlagzeile von heute, zu einer aktuellen aus der Presse. Wird dann aber eigentlich auch das Thema noch von einem Artikel von Dienstag sein, der wirklich relevant ist. Schlagzeile mal von Belästigung bis Geld, worum es im Streit zwischen Weißmann und dem ORF gehen dürfte. Da ist schon der spannende Streit zwischen Weißmann und dem ORF, da wird man schon mal hellhörig eigentlich. Belästigungsvorwürfe haben, glaube ich, alle mitbekommen. Ganz wichtig einmal grundsätzlich, das wird noch Thema sein, das gilt einmal die Unschuldsvermutung im ersten Schritt. So, aber jetzt einmal die Frage, wo genau entsteht dieser Streit zwischen Roland Weißmann und dem ORF? Naja, und da kommen wir zu dem Artikel von Dienstag schon. Ex-ORF-Chef Weißmann wirft Stiftungsrat Lederer Unwahrheiten vor. Es steht Aussage gegen Aussage darüber, ob Weißmann nach den Vorwürfen der sexuellen Belästigung, die ja Roland Weißmann bestreitet, freiwillig zurückgetreten ist oder zum Rücktritt gedrängt wurde. Und das ist natürlich schon extrem interessant und spannend. Und vor allem, was Roland Weißmann da sagt, ist, also ihm ist unmissverständlich zu verstehen gegeben worden vom ORF-Stiftungsrat, dass er ungeachtet der Wahrheit, Zitat, von einer Verteidigung seiner Person Abstand nehmen sollte. Und das ist einfach quasi egal, ob es stimmt oder nicht, die Vorwürfe. Allein das Aufkommen der Vorwürfe und ihr Bekanntwerden würden einen Rücktritt unabdingbar machen. Und das ist natürlich ein extrem heftiges Thema.
Das ist ein heftiger Vorwurf.
Na, das, was Roland Weißmann hier erhebt, wenn das stimmen würde, ist es natürlich ein Zustand tricky. Also dann kann ja mal jeden Vorgesetzten in jede Richtung einfach sagen, Vorwurf aus, völlig wurscht, ob stimmt oder nicht, der ist weg. Mhm. Ja? Und das war auch, was der Anwalt von Roland Weißmann ja öfter kritisiert hat, nämlich, dass es überhaupt nicht die Schützung der Persönlichkeitsrechte von Roland Weißmann gab, weil bevor noch irgendwas geklärt ist, ein Gerichtsverfahren, irgendwas, oder die Beweisprüfung, ist es schon an die Öffentlichkeit gegeben worden, mit Namen, auch vom Stiftungsrat kommuniziert. Und das ist natürlich ein Thema. Was ist, wenn am Schluss dann überbleibt, dass es nicht gestimmt hat? Das ist ja dann wurscht, das kriegt dann keiner mit, das hört dann auch keiner mehr. Und dann bleibt aber an dem einfach das dran hängen. Also das ist natürlich sehr spannend, dass das hier unterstellt wird. Stiftungsratschef Lederer sagt nein, das war so nicht. Überhaupt nicht gedrängt dazu, sondern einfach, Weißmann hätte von selber den Rücktritt erklärt. Also das ist natürlich hochspannend und klar, was auch Stiftungsrat Lederer sagt, ist, dass natürlich die Persönlichkeitsrechte des Opfers auf jeden Fall geschützt sind. Das ist klar und wichtig auf jeden Fall. Und da darf es auch keinen Druck geben auf diese Person und ihr auch Strategiespiele zu unterstellen, wird es seitens des Stiftungsrates nicht geben. Das ist ja gleichzeitig auch nicht, was passieren soll. Also das Opferschutz steht natürlich ganz, ganz hoch, aber natürlich gleichzeitig einfach sofortige Maßnahme, egal ob irgendwas da ist oder nicht, egal ob stimmt, ist natürlich sehr spannend und wird, glaube ich, noch die Öffentlichkeit weiter beschäftigen, wie es da weitergeht und was da rauskommt und was vor allem auch bei diesem Punkt hier herauskommt, weil er weiterhin, also Roland Weißmann, diese Vorwürfe bestreitet, sagt, er hat kein Fehlverhalten geleistet und dann natürlich auch die Frage, was genau ist eigentlich sexuelle Belästigung im Detail, im strafrechtlichen Sinne, ist es entweder körperlich, also körperliche Belästigung oder aber auch das Verschicken neuerdings von sogenannten ungewollten Bildern von Genitalien, Dickpics, Dickpic-Paragraf dazu. Das ist das Strafrecht. Im Arbeitsrecht geht das sogar noch etwas weiter, so zumindest schreibt hier die Presse. Also da geht es um unerwünscht, unangebrachtes oder anstößiges Verhalten. Und wenn das die Würde einer Person beeinträchtigt, es darf auch durch das Verhalten keine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt geschaffen werden. Und das Zurückweisen oder auch Erdulden unangebrachten Verhaltens darf nicht dazu führen, dass das Opfer im Unternehmen anders behandelt wird. Schon anstößige Sager können arbeitsrechtlich zum Problem werden. Und das Verschicken unerwünschter Nachrichten oder Bilder ebenso, jetzt auch nicht nur Dickpics, sondern auch wirklich schon darunter, unerwünschte Nachrichten, Avancen oder sonst irgendwas, wenn das ungewollt ist. Da geht es klar um unerwünschte Handlungen, was da auch steht. Wenn es zu Handlungen kam, die in dem Moment von beiden gewollt waren, dann kann man im Nachhinein, so zumindest eigentlich, keine sexuelle Belästigung machen. Also unter anderem gesagt wäre, wenn eine Affäre oder ein Bandschall auf Österreichisch stattfindet und dann das irgendwann endet und der später sagt, naja, aber da waren so Nachrichten dabei, aber darunter die Antwort auch so ist und das offensichtlich im Einvernehmen war. Natürlich immer schwierig im Nachhinein nachzuweisen und das hat das Thema, wenn ein Machtverhältnis besteht. Mhm. Wenn einer von beiden vorgesetzt ist, kann natürlich dann immer sagen, okay, ich hatte Angst, wenn ich nicht auf diese Avancen einsteige oder positiv regiere, dass ich Repressalien zu befürchten habe. Das ist dann immer halt im Einzelfall extrem schwer nachzuweisen oder zu überprüfen, aber auch ein Punkt, der hier zu bedenken ist. Wir sind gespannt, was da bei dieser Causa weiter rauskommt. Wir müssen zu was anderem.
Da ist schon was rausgekommen.
Da ist was rausgekommen, aber extrem spannender, sag ich mal, Grundvorwurf oder Anklage, die erhoben worden ist.
Es ist überhaupt eine spannende Geschichte. Ich finde auch, die Schlagzeile passt irgendwie so gar nicht zum Medium, aus dem sie stammt. Das ist die Presse, nämlich die Presse. Total seriöse Tageszeitung schreibt hier, Krankenversicherung, Makler musste Frau nicht vorm Saufen warnen. Patientin hat eine Zusatzversicherung abgeschlossen und ist danach mehrmals ins Spital eingeliefert worden, infolge ihres Alkoholmissbrauchs, wegen einer Leberzirrhose behandelt worden, Kosten von fast 10.000 Euro. Versicherung hat dann gesagt, das zahlen wir nicht. In den Versicherungsbedingungen steht drin, die Versicherung muss nicht aufkommen für Krankheiten oder Unfälle, die aufgrund eines missbräuchlichen Genusses von Alkohol eintreten oder verschlechtert werden. Und die Frau hat dann den Versicherungsmakler geklagt, weil sie gesagt hat, der wusste das. Ich habe dem beim Versicherungsantrag gesagt, ich trinke viel. Der hat das gewusst, also warum hat er nicht gesagt, upsi, da gibt es diesen Passus, der das nicht deckt. Und weil er das eben gewusst hat, findet sie, dass es blöd, dass das da drinnen ist. Und da ist er jetzt den ganzen Instanzenweg schon durchgegangen, vom Bezirksgericht Traun übers Landesgericht Linz und jetzt bis zum obersten Gerichtshof. Und alle haben aber dem Makler recht gegeben.
Aber mit welchem Grund? Das ist das Spannende nämlich.
Mit dem Grund, dass er das... Offensichtlich wurde festgestellt, dass die Klägerin die von ihr eingestandene Menge an Alkoholkonsum noch deutlich überschritten hat. Das heißt, da dürfte sie nicht die Wahrheit gesagt haben. Und eben, dass der Versicherungsmakler zwar schon vieles, man darf schon einiges von ihm erwarten, aber nicht, dass er sagt, Saufen ist schlecht.
So wie es ich verstehe, ist es, glaube ich, oder was ich das Spannende finde, ist, wenn sie jetzt gesagt hat, ja, 2-3 Achtel am Abend oder so, und es waren aber 2-3 Flaschen am Abend oder noch mehr, dann ist das der ausschlaggebende Punkt tatsächlich, was das Urteil ergründet. Und das finde ich natürlich einen spannenden Zugang.
Die Menge deutlich überschritten, die sie zugegeben hat. Ja.
Weil die Frage ist ja dann im Umkehrschluss, hätte sie nur das getrunken, was quasi sie angegeben hätte, hätte sie dann recht bekommen?
Ja, wäre spannend zu wissen. Ja, so wie es klingt, das Urteil ist es so. Ja.
Theoretisch.
Ja. Oder hätte der Makler dann zumindest sie aufmerksam machen müssen. Ja.
Ich finde es auch vor allem schwierig. Das ist ja so, und man sagt, ja gut, also auch geringer Alkoholkonsum kann ja auf lange Zeit Schäden hervorrufen. Wie genau steigt man die Versicherung dann eigentlich aus? Vor allem die Schadensliste potenziell von zum Beispiel Alkohol, aber auch von ungesundem Essen ist elendig lang.
Ja.
Gefäßerkrankungen, Herzerkrankungen, sonstige Gehirnerkrankungen, alles mögliche, Zirrhosen, Organschäden, was auch immer. So, na gut, irgendwas werde ich mal haben, irgendwann im Leben. Das wird im Normalfall, man hofft nicht, aber ja. Na, haben Sie was Konsum? Ja.
Ja.
Ich weiß, was ich meine. Das ist ja spannend. Ja, ab wann gilt diese Ausstiegsklausel? Und wie spezifisch muss ich nachweisen können, dass das dezidiert von spezifisch diesem Missbrauch von Substanzen kommt?
Eben, weil missbräuchlicher Genuss von Alkohol ist ein dehnbarer Begriff.
Wenn du den modernen medizinischen Erkenntnissen folgst, ist es ab jedem Tropfen, Punkt.
Ja, genau.
Dann
genau.
Wird es halt, also...
Und wenn er da sofort das aussteigt, dann wird es schwieriger.
Ja, das ist, also da tatsächlich muss man auch sagen, wenn man egal was man für einen Vertrag unterschreibt, aber auch da sich was genau informieren.
Absolut.
Und da auch nachfragen, unter welchen Aspekten steigt die Versicherung aus, wenn man es ist, dann müsste der Makler genau sagen. Aber nicht lügen.
Nicht.
Das ist nicht mogeln.
Nicht
sonst,
den Makler anlügen.
Sonst habt ihr ein Problem.
Habt ihr ein Problem, ja.
Ja, gut. Aber dann noch was ganz anderes. Wir kommen zu den besten Unfreunden des Menschen. Ja, weil die Hunde sind die besten Freunde und die sind eher die Unfreunde.
Na geh.
Na schon.
Na Timpel.
Na wirklich, also mögen tun sie ihre Besitzer und Anführungszeichen nicht.
Aber die Besitzer sie umso mehr.
Das stimmt.
Ist ein Einbahn.
Ja, Einbahnstraße.
Wir kommen zu einer Fallstudie. Finde ich sehr schön, im Standard. Nämlich haben japanische Forscher Katzen untersucht und die Schlagzeile ist rätselhaftes Kunststück, warum Katzen immer auf den Pfoten landen. Anscheinend, das wusste ich nicht, beschäftigt die Wissenschaft diese Frage schon seit fast 300 Jahren. Nämlich eben, wie schafft es der Katzenkörper, sich da im freien Fall dann so rasant zu drehen, ohne sich von irgendwas auch wegzustoßen und ohne, dass er sich da auch grob verletzen. Und eigentlich die Gesetze der Physik sagen, nein, das geht nicht. Und es gibt mehrere Theorien eh schon länger dazu, wie das denn möglich ist. Die Theorie der Fall strahlenden Eiskunstläuferin, nämlich, dass die Katze ihren Trägheitsmoment verändert, also dass sie ihre Pfoten anzieht oder ausstreckt, so ähnlich wie wenn eine Eiskunstläuferin eine Pirouette macht.
Ah ja.
Eine andere Theorie glaubt, dass der Schwanz eine entscheidende Rolle spielt, und jetzt gibt es aber eine neue Studie mit neuen Erkenntnissen, nämlich der Grund dafür ist eine anatomische Arbeitsteilung im Rücken. Das ermöglicht die Rettung in der Luft. Heißt, die Brustwirbelsäule der Katze, die ist sehr drehbar und drehbarer als andere Teile, nämlich fast über 50 Grad lassen sich da ein gewisser Bereich drehen. Dafür ist der andere Teil deutlich steifer und stabiler. Und das heißt, wenn eine Katze runterfällt, dann passieren zwei Dinge, nämlich zuerst dreht sie sich eben vorne mit Kopf und Vorderbeinen Richtung Boden, weil die Wirbelsäule der Brust zu flexibel ist. Und dann kommt der hintere Teil als Anker, der schaut dann auch, dass die Katze nicht zum Herumschleudern beginnt oder die Kontrolle verliert. Und das gemeinsam ist die anatomische Arbeitsteilung der Katze. Und die sorgt dafür, dass die Katze in den meisten Fällen auf den Pfoten landet, wenn sie fällt.
Und bei Butterbrot? Da riecht man es nicht.
Herst, ich bitte dich jetzt.
Naja, Katze ist gleich Butterbrot, aber warum?
Naja, die schwerere Seite fällt
zu
Boden. Ne?
Ich finde es gut, dass die Erkenntnis ist, die Katze landet auf den Füßen, weil sie sich sehr gut umdrehen kann.
Ja, aber jetzt wissen wir das.
Ja, sehr gut.
Dehnbare Brustwirbelsäule, Mike. Ja. Ich bin neidisch.
Ich auch, keine Sorge.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf Radio 886.at. 886!